Warum ist das Thema Wissenschaft und Meditation oder vielleicht noch präziser Neurowissenschaft und Meditation überhaupt von so großem Interesse? Ganz am Ende seines Vortrags hat Thomas Metzinger eben gesagt, naja, weil diese beiden Sachen bleiben, Wissenschaft und Meditation. Ich bin vielleicht nicht ganz so provozierend wie Thomas Metzinger, erlauben Sie mir zwei Gedanken dazu, die aber sehr gut passen zu dem, was er gesagt hat. Zwei Antworten auf die Frage, warum ist das überhaupt von Interesse? Und ich glaube, das ist so ein roter Faden vielleicht auch für unsere Diskussion gleich. Erstens spielt natürlich die Hirnforschung nach der sogenannten Decade of the Brain und dem finanziellen Investment, das damit einherging. Also einige von Ihnen wissen das vielleicht, dass das Investment höher war als der Gesamtetat für alles Geld, das man für die bemannte Raumfahrt ausgegeben hat. Und das, wie gesagt, nur in Amerika. Da kommt noch das internationale Investment zur Decade of the Brain dazu. Also dieses Investment hat dazu geführt, dass die Neurowissenschaften eine ganz zentrale Rolle spielen in unserer Kultur. Wenn irgendwas das Gütesiegel der Gehirnforschung erhält, also beispielsweise ein Programm für die Erwachsenenbildung, ein Programm für die Schule, irgendein Gedächtnistraining, es muss ja nicht Dr. Kawashita sein, auf dem Nintendo, dann hat das auch durchaus Chancen von großen Teilen der Öffentlichkeit akzeptiert und von Politikern dann auch gehört zu werden. Kurz, es hat Chancen, in die Alltagswelt einzusickern. In diesem Fall, im Fall der Meditation, nehme ich an, wünschen sich die meisten von Ihnen, dass so etwas tatsächlich in die Alltagskultur, in unsere Bewusstseinskultur, wie Thomas Metzinger sagt, einsickert. Eine geistig-körperliche Übung, die sozusagen zu unserem Überlebensrepertoire dann gehört und das schon von frühen Jahren auf, also in der Schule über spätere Zeit Unternehmen, ne, wo wir jetzt im Moment auch sitzen, tatsächlich einsickern lässt, prägt und dann vielleicht auch positiv verändert. Das ist also einer der Gründe, warum Wissenschaft und Meditation, weil hier geht es ja um die Verbindung zwischen beiden, um dieses kleine, harmlos scheinende Wort und, in dem aber eigentlich die ganze Problematik liegt, warum man beides verbinden könnte. Der zweite Grund, Wissenschaft, hatte ich ja jetzt gesagt, und Meditation, hängt damit zusammen, dass Meditation in vielen Kulturen sozusagen der Königsweg nicht nur zur Weisheit und innerem Frieden und Glück auf der einen Seite, sondern eben auch zu Mitgefühl und einem anderen Umgang miteinander, einem anderen Verhalten führt. Thomas Metzinger hat angedeutet, obwohl er das nicht so ganz explizit gesagt hat, dass die vorderorientalischen Religionen, ich sage mal dazu die Wüstenreligionen, da vielleicht einen etwas anderen Zugang haben als die asiatischen Religionen und der asiatische Kulturkreis. Das hat er ja sehr klar gemacht. Die Antwort auf die existenziellen Fragen in den Wüstenreligionen ist in der Regel eine dogmatische Antwort. Die Antwort in den eher im asiatischen Kulturkreis beheimateten Form ist eine Antwort mit Hinweis auf Erfahrung. Diese Erfahrung wird in der Meditation gebündelt als einer jahrtausendealten Technik, von der es heißt, die kann jeder von uns, die können wir auch kollektiv kultivieren und erweitern. Die Frage, die sich jetzt, nicht zuletzt nach dem letzten Vortrag von Thomas Metzinger stellt, jetzt auch nach den anderthalb Tagen, ist, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was sind denn eigentlich jetzt die nächsten Schritte und was sind denn die ungelösten Probleme? Also die Dinge, die wir noch, wenn wir intellektuell redlich sind, tatsächlich zu beantworten haben. Das wird sozusagen jetzt die Aufgabe unseres Gesprächs sein. Ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz das Panel vor. Sie haben die meisten inzwischen kennengelernt, trotzdem nochmal vielleicht auch für Leute, die später gekommen sind. Edda Gottschalt ist medizinische Leiterin der Oberberg-Kliniken, Stifterin der Oberberg-Stiftung, Matthias Gottschalt und Gründerin der Oberberg-Akademie. Tanja Singer forschte lange in Zürich, ist jetzt Direktorin eines eigenen sozusagen Max-Planck-Instituts in Leipzig, nämlich dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Abteilung Soziale Neurowissenschaften. Paul Kotes ist einer der führenden Berater für Unternehmenskommunikation in Deutschland und, wenn ich es richtig weiß, der erste Deutsche, der in die Hall of Fame des internationalen PR-Verbandes, Agenturverbandes gewählt wurde. Er ist darüber hinaus Management-Coach, seit langem schon Zen-Lehrer und Gründer der Identity Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung zur Wissenschaftsförderung, deren Schwerpunkt eben auf Forschung zum Selbstverständnis von Personen, Gruppen und auch Institutionen liegt. Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Direktor des Arbeitsbereichs Theoretische Philosophie am dortigen Philosophischen Seminar. Ulrich Schnabel, von Ihnen aus gesehen ganz rechts außen, ist theoretischer Physiker und Publizist. Er hat die Wissenschaftsseite der taz entwickelt, unter anderem ist seit 1993 Redakteur der Zeit im Wissensressort, in der Wissensredaktion. Einen Namen hat er sich unter anderem gemacht durch sein Buch Die Vermessung des Glaubens, das aus seiner eigenen Erfahrung und Beschäftigung mit Bewusstseinsforschung und Religion entstand. Und Michael von Brück, last but not least, Professor für Religionswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Beginnen wir doch mal vielleicht mit einer Klärung, so nach dem, was wir jetzt fast zwei Tage lang gehört haben, des Begriffes Meditation. Wir haben schon mal den Begriff der aufgeklärten Meditation gehört. Ich hatte gestern Secular Meditation erwähnt als einen Kernbegriff des Dalai Lama. Wir haben hier immer von der achtsamkeitsbasierten Form gesprochen. Ich selber habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie in der Genetik der Zebrafisch. Das ist so das Modell, was man irgendwann mal entwickelt hat, oder die Drosophila, das ist so das Modell, was man mal entwickelt hat, und alle Tests macht man jetzt damit, das läuft so durch. Muss man das möglicherweise jetzt mal verändern, variieren? Fehlt da was? Also was ist Meditation? Wie könnten wir das gemeinsam, auch aus den unterschiedlichen Perspektiven, die hier auf dem Podium sind, wie könnten wir das gemeinsam definieren? Was ist Meditation? Ja, wer will? Das ist immer schwierig am Anfang. Er lächelt so freundlich. Er ist leider als Erster dran.
Mir scheint, dass das, was wir als Meditation wahrnehmen können in verschiedenen Kulturen, zusammenhängt damit, dass sich in den letzten 500 oder 1000 oder meinetwegen auch 2000 Jahren Kulturtechniken ausdifferenziert und dann auch verselbstständigt haben, die in älteren Kulturen, die wir noch beobachten können, ganz eng beisammen liegen. Das, was wir also in vielen Kulturen als schamanische Praktiken, die wir dann als Kunst betrachten, das fehlt ja hier fast völlig, dann Techniken der Konzentration des Bewusstseins, Konzentration der Versenkungen und so weiter bezeichnen, ist in diesen Kulturen, teils in Ritualen, teils eben in dem, was wir dann Kunst nennen, noch beisammen. Das differenziert sich aus, und es differenziert sich in unterschiedlichen Kulturen verschieden aus. In den westlichen, vom Mittelmeer her geprägten Kulturen ganz anders als in zentralasiatischen oder südasiatischen oder ostasiatischen. Es ist auch nicht so, und dem möchte ich widersprechen, dass die aus der Wüste kommenden Religionen des Westens dogmatisch wären und die östlichen, was soll denn das sein, das sind so viele ganz unterschiedliche, erfahrungsorientiert wären. Die historische Realität ist völlig anders. Das sind alles Aspekte, die in allen Kulturen vorkommen und jeweils in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen sozialen und machtpolitischen Zusammenhängen unterschiedlich zum Zuge kommen. Genauso ist es mit solchen Kulturtechniken, dass sich etwa die Kunst ausdifferenziert oder dass sich so etwas wie, Anführungsstriche, Religion ausdifferenziert. Dafür haben wir in anderen Sprachen oft überhaupt keinen Begriff. Das hängt mit solchen sozialen und politischen Entwicklungen zusammen. Auch dass sich Wissenschaft entwickelt, ist ja nicht etwas Selbstverständliches, sondern eine bestimmte Kulturweise, die sich im Westen entwickelt und dann über die ganze Welt verbreitet hat.
Gut, das Meditation. Das ist aber eher ein Plädoyer dafür, dass das sehr pluralistisch gedacht
genau.
wird. Deshalb, Kernfrage, könnten wir eine Definition von Meditation finden, mit der wir alle zufrieden wären?
Wahrscheinlich sehr schwer, weil wir uns wahrscheinlich einigen, weil wir jetzt alle in Deutsch sprechen und weil wir alle mehr oder weniger sozialisiert sind in der akademischen Welt Deutschlands oder Europas. Das wäre schon sehr viel schwieriger, wenn wir jetzt chinesische, indische oder gar papua-neuguineanische Kollegen dabei hätten. Dann würden wir uns nicht so schnell einigen können. Die würden vermutlich gar nicht verstehen, wovon wir reden. Wenn wir aber untereinander reden, scheint mir, könnten wir vielleicht sagen, Meditation ist die bewusste Aufmerksamkeit auf die eigenen Bewusstseinsprozesse. Vielleicht können wir uns damit einigen. Denn die Techniken, die wir dann anwenden, sind, wir haben ja nur einige hier genannt, dann doch sehr verschieden.
Zustimmung, Kommentare, Ablehnung?
Mich hat der Satz von Kabat-Zinn überzeugt, das nicht wertende Gewahrsein des gegenwärtigen Momentes. Fand ich sehr präzise, sehr klar. Und das wirft für mich zwei Fragen auf, die heute auch schon genannt wurden und die für mich jetzt für diese Schlussrunde eigentlich ganz zentral sind. Also, wenn es um das nicht wertende Gewahrsein geht, dann geht es natürlich im Sinne von Thomas Metzinger um Selbsterkenntnis und nicht notwendigerweise um Wohlfühlen und Entspannung. Und wie Thomas das ja auch ausgeführt hat, kann es durchaus auch sein, dass diese Selbsterkenntnis nicht unbedingt angenehm ist. Ja, das kam heute oder kam in diesen medizinischen Vorträgen zum Teil so ein bisschen kurz. Da war also immer gleich der Schluss von Meditation auf Entspannung. Und wenn wir das mit einbeziehen, dass Meditation ja auch teilweise zu vielleicht unangenehmen Zuständen führen kann oder wie Harald Wallach das beschrieben hat, dass es in Betrieben Achtsamkeitsmeditation dazu führen können, dass die Leute sich klar werden, wie schlecht es ihnen geht. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man sehr genau auch in den Blick nehmen muss und den man vielleicht ein bisschen, vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen genauer sich anschauen muss. Was ich mir wünschen würde, wäre sozusagen nicht nur ein Beschreiben der positiven Wirkungen, sondern wie bei jedem Medikament so eine Art Beipackzettel, wo auch die Nebenwirkungen aufgeführt sind. Und ein zweiter Punkt, der sich daran anschließt, ist das, was Tanja Singer sagte in ihrem Vortrag. Das hat bei uns, glaube ich, wie sie sagte, nur bei 4 von 11 Personen funktioniert. Es kam ja auch heute immer mal wieder, dass nicht jede Methode für jeden Menschen gleich geeignet ist. Und ich glaube, da müsste man in Zukunft auch noch mal sehr viel genauer differenzieren, welche Arten von Meditation gibt es, welche sind für wen geeignet oder gar nicht geeignet. Das wären für mich so die Fragen, die ich jetzt aus diesem Kongress mitnehme und von denen ich das Gefühl habe, das wären zum Beispiel 2 möglicherweise auch Forschungsfragen für die Zukunft.
Es gibt eine Sache, die mir immer so auffällt, vielleicht ist es, weil ich über Emotionen forsche, das ist aber auch in Thomas Metzingers Vortrag, es hörte sich alles immer so kognitiv an, also die Erkenntnis und die Gedanken und die intellektuelle Rigorosität und so, es ist so, und zum Beispiel die, also eine Methode der Meditation ist ja nicht nur Bewusstsein, Gedanken und sowas, sondern auch Körper, Gefühle, Sensationen, Fuß, Body, also das scheint mir gerade in Deutschland immer sehr schnell in die kognitive Richtung zu gehen. Das ist, glaube ich, eine Tradition, in der wir aufgewachsen sind, auch wahrscheinlich philosophisch. Also auf jeden Fall, intellektuelle zum Beispiel Rigorosität, die kann ja auch in der Ehrlichkeit der Gefühle und der Introspektion der Gefühle sein. Und zum Beispiel Intuition ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Methoden, die sowohl Wissenschaftler als auch überhaupt jeder, der auf dem Weg der Erkenntnis ist, benutzt, um überhaupt ein Gefühl zu kriegen, ob was schief ist oder nicht, ob Daten gar nicht das sprechen zu dem, was man dachte. Und das ist nicht ein, also in den Folien waren sozusagen immer Rationalität, Logik, propositionales Denken. Und das ist einfach noch eine Sache, also auch wenn es um Meditation geht, bis jetzt MBSA, weil du fragtest, MBSA ist doch, obwohl Jon Kabat-Zinn das nicht so gemeint hat, aber ich glaube in seiner Ausführung auch relativ kognitiv auf der Seite. Und sozusagen, es gibt Praxisen, die mehr Richtung Herzensgüte und Herzensöffnung, auch in der christlichen Tradition, es gibt das Herzgebet. Und das kommt mir zum Beispiel zurzeit zu kurz, also sowohl in den Wissenschaften als auch in dem ganzen Diskurs und in den Meditationsformen.
Ja, mir kommt das nicht zu kurz. Ich finde das ganz okay, dass wir den Dingen wirklich bis zum Ende auf den Grund gehen und versuchen, uns von all diesen Verstrickungen zu lösen, die da auf dem Weg zu erkennen sind. Also für mich ist Meditation jetzt mal nicht nur die Praxis und die Erfahrungen, die alle da machbar sind, sondern einfach in der Definition vor allem die Fähigkeit zur Selbstdistanz. Und das sehe ich eben auch bei dem Klientel, mit dem ich mich überwiegend herumschlage, das sind Manager und Führungskräfte. Das fehlt denen überwiegend. Und ich habe auch mal so angefangen, ja, dass die Fähigkeit, die eigenen Verwicklungen und das eigene Warnsystem zu erkennen, dass die erstmal irgendwie entwickelt werden muss und dann führt das zu einer meditativen Erfahrung oder Zustand. Und die Praxis, wie das im Einzelnen geht, welche Effekte da kommen und welche negativen und positiven, angenehmen und unangenehmen Effekte kommen, finde ich zunächst mal für die Definitionsfrage sekundär. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, da ist noch viel mehr drin, als Sie vielleicht gesagt haben. Aber vom Kern her, glaube ich, reicht das völlig aus, dass wir wirklich gnadenlos bis zum Ende die Distanz behalten und dann sehen, was bleibt denn dann noch übrig? Ja, das meine ich auch, wenn hier steht Wissenschaft, schreiben wir das mal mit Bindestrich, wenn Meditation Wissenschaft, dann finde ich das okay.
Also ich habe noch einen anderen Aspekt. Ich bin ja nicht die Wissenschaftlerin, sondern ich bin die Basisarbeiterin als Kinderärztin und Psychosomatikerin. Und ich denke sehr in Zusammenhänge, Netzwerken und Dynamiken. Und wenn wir auch diese negativen Gefühle bei der Meditation nach der Entspannung sehen können, spüren können, ist es ja auch die Anerkenntnis dessen, was ist. Und wir können in dieser Dynamik weitergehen. Es ist ganz wichtig, denn diese unangenehmen Dinge wirken in uns. Sie machen uns innerlich krank, wenn wir sie nicht anschauen können. Und über die meditativen Techniken können wir durch die Akzeptanz, durch das Loslassen, durch das nicht mehr dagegen kämpfen, eine Dynamik in Bewegung bringen, die nämlich genau diese veränderten Netzwerke herstellen kann. Und da geht es nicht um Wellness, das ist mir zu flach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag schon diesen Begriff nicht, sondern es geht für mich um Entwicklungsdynamiken und das ist ja auch mein Interesse. Ich bin Ärztin, ich will Menschen, die in diesen Verstrickungen sind, helfen. Und suche einen Weg nach den rationalen kognitiven Erkenntnissen, die wir in der Psychotherapie haben, also die rationale Akzeptanz der Krankheit, versuche zu helfen, dass Lösungswege gesucht werden und zwar nicht nur in Good News, aber in diese Realität, die wir anerkennen können. Und was mir nochmal wichtig ist, in dieser ganzen Dynamik zu sehen, dass die Welt als solche so ist, wie sie ist, aber wir spiegeln in uns diese Welt. Und wenn wir da zu der nüchternen Realität finden, hören wir auch auf dieser Spaltung, aus dieser Bewertung rauszugehen.
Also für mich gibt es zwei Aspekte. Der eine, ich meditiere jetzt seit 34 Jahren, jeden Morgen und jeden Abend, ist die Frage, wenn es einfach nur um die Veränderung des bewussten Erlebens geht, das ist der eine Definitionsansatz dafür, was Meditation ist. Was ist ganz im Sinne der klassischen buddhistischen Fragestellung die rechte Achtsamkeit? Es geht ja nicht nur um Achtsamkeit, sondern in der Lehrrede auch um die rechte Achtsamkeit. Und ich glaube, die beiden Worte präzise und sanft, die beschreiben es am allerbesten. Und Tanja hat es natürlich gleich gemerkt. Präzise kann ich gut, sanft nicht so gut. Dann gibt es aber auch noch das Problem der Meditation als eine Form der Erkenntnis. Das hört sich gut an. Ich würde mir bestimmt viele Freunde machen, wenn ich sagen würde, das ist eine gleichberechtigte andere Form von Erkenntnis. Aber es ist philosophisch nicht so einfach. Ja, ein konservativer, analytischer Philosoph, ein Hardliner würde sagen, Erkenntnis gibt es in Form von wahren Sätzen. Wahrheit ist eine Eigenschaft, die nur Sätze haben und sonst nichts. Die haben einen Wahrheitswert 1 oder 0. Und im wissenschaftlichen Erkenntnissystem kann man das bestimmen mit bestimmten Methoden. Jetzt einfach zu sagen, aber da gibt es doch eine zweite innere Form von Erkenntnis, erlegt einem natürlich große theoretische Pflichten auf. Was heißt das eigentlich? Wissen außerhalb von wahren Sätzen. Natürlich gibt es eine Phänomenologie des Wissens und es gibt auch eine Phänomenologie der Gewissheit. Ich weiß, dass ich weiß. Und es gibt auch eine Phänomenologie der Intuition. Ich weiß, dass ich etwas weiß, aber ich weiß nicht, woher ich es weiß. Aber das sagt alles nichts darüber aus, ob wir wirklich Wissen vorliegen haben. Und das ist schon auch ein theoretisches Problem, diese zweite Definition von Meditation als einen Erkenntnisvorgang genau zu fassen. Ich wüsste selbst als Philosoph nicht genau, wie ich das tun sollte.
Wir haben jetzt ja so ein ungefähr, also ich meine, wir müssen jetzt nicht das genauer definieren, aber ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr, sagen wir mal, Wittgenstein würde sagen, das Sprachspiel Meditation hier für uns wenigstens abgeklärt mit den Rändern eben andere Kulturen. Da müsste man nochmal genauer hingucken. Ich würde gern, bevor ich den Gedanken von Thomas aufnehme und weiterspinne, nämlich auf das Problem innen-außen komme, was viel damit zu tun hat, würde ich gern eine Nachfrage nochmal machen, weil mir da, Herr Schnabel hat das bemerkt, mir liegt daran selber auch sehr, der Beipackzettel für Meditation. Also natürlich sind wir alle froh, die meisten von uns froh, dass sich jetzt rauszuschälen scheint, dass wir es hier mit was zu tun haben. Ich deutete es eben schon an, was seit 3000 Jahren funktioniert, aber eben noch nicht auf der wissenschaftlichen Ebene. Und jetzt deutet sich an, aha, da ist auch wissenschaftlich was. Aber für wen ist das eigentlich nicht geeignet? Ich denke, dass das ganz wichtig wäre, das mal klar zu sagen.
Ich glaube, das ist auch eine Frage des Settings und der Begleitung. Ja?
Also für manische, sagt er, für manische wäre es nicht geeignet. Setting.
Was immer das heißt. Ich glaube, das, was Sie mit Setting meinen, ist ganz wichtig. Und hier müssen wir aber sehen, und da würde ich jetzt nicht, aber irgendwann in Diskussion gerne mit Thomas Metzinger treten. Ich glaube nicht, dass Meditation etwas individuell oder gar individualistisches ist. Das wird es bei uns gelegentlich, weil es in ein bestimmtes soziales Setting hineinkommt. Und dann bekommt es diese Erscheinungen eines sozialen Rückzugs, vielleicht auch sogar einer Vereinsamung oder auch solipsistischer Dinge oder so weiter. In den Kulturen, in denen Meditation jetzt wirklich in einem sozialen Rahmen praktiziert wird, ist es immer ein soziales Geschehen, auch gerade wenn sich der Einzelne zurückzieht. Das ist in einem ganz bestimmten Rahmen, und das müssen wir sehen, dass wir jetzt Meditation oder was immer wir darunter verstehen, nicht gebrauchen, um eine Fehlentwicklung, die wir sozial und psychologisch ohnehin schon der wir unterliegen, nun noch zu verstärken, indem wir einfach etwas hier missverstanden haben.
Ich würde das gerne unterstreichen. Es gibt ja in unserer Gesellschaft so ein großes Nützlichkeit und Leistungsdenken. Alles muss sich irgendwie rechtfertigen. Wir machen die Dinge, um irgendwo hinzukommen, um Wohlstand zu mehren und so weiter. Und wahrscheinlich kennt jeder diesen Effekt. Man beginnt mit einer meditativen Praxis und nimmt fast automatisch dieses Denken mit rein. Ja, man beginnt mit der Praxis, weil man denkt, da werde ich jetzt erleuchtet oder zumindest entspannt oder das bringt mir was. Ja, und dann merkt man nach ein paar Jahren vielleicht, das bringt mir auf dieser Ebene gar nichts. Und dann wird es eigentlich spannend. Ja, dann beginnt dieses Nicht-Wertende, also einfach nur Gewahrsein, gucken, was ist, ohne sich davon was zu versprechen. Und solche Kongresse wie dieser hier haben natürlich eine gewisse Gefahr, wenn wir jetzt sozusagen lauter Argumente zusammentragen, die den Nutzen der Meditation zeigen, dann kann genau dieser Punkt sozusagen in Vergessenheit geraten, dass wir Meditation eigentlich nicht als besondere Leistungssteigerung oder therapeutische Methode in erster Linie praktizieren, sondern eigentlich um genau aus diesem Kreislauf rauszugehen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht nochmal betonen sollte. Ja,
da zeigt sich für mich auch das Dilemma unseres Kongresses mittendrin und auch der Forschungsergebnisse, die wir haben. Die sind natürlich alle auf Nützlichkeit hin getrimmt, weil dafür gibt es Geld. Für eine Forschung, die sozusagen in die Tiefe hineinblickt, die also auch die Probleme herausfindet, gibt es kein Geld. Und das ist im Moment, glaube ich, das Problem, das wir haben. Deswegen wir auch die Ergebnisse, die hier sind, das wirkt ja manchmal so, als würden wir eine Werbeveranstaltung für Meditation machen wollen. Was uns wirklich fernliegt, das kann man uns, glaube ich, abnehmen, sondern wir wollen wirklich Erkenntnis und sehen, was Stand der Dinge ist. Das ist dann so oft liegt wirklich an dieser Schieflage, und ich finde das ganz wichtig, wir werden vielleicht überlegen müssen, dass wir bei einem nächsten Kongress dieses Thema Risiken und Nebenwirkungen doch noch stärker in den Mittelpunkt stellen, denn das kennt jeder, der einmal meditiert hat, dass das so easy nicht abgeht, ja, sondern dass das ziemlich in die Katastrophe führen kann, die sehr heilsam sein kann. Ja, das ist wie jeder auch was.
Kann.
Darf ich dem bitte mal widersprechen? Ganz einfach. Ich denke, das ist eine Frage, woran wir Nutzen messen. Wenn wir lernen, in einer Welt, die doch sehr viel starke Einflüsse auf uns einnimmt, eine Konzentration auch nach innen und eine punktuelle Konzentration herzustellen, bringt es mir persönlich in meiner Klarheit und Konzentrationsfähigkeit einen Nutzen im Umgang, wie ich die Welt wahrnehme. Und eine differenziertere oder redlichere Wahrnehmung ist für mich persönlich ein großer Nutzen. Es bringt nicht den Nutzen in der Effektivität, mehr Geld, mehr Schönheit und sonst was, aber diese Art, mich deutlicher wahrzunehmen und aus dieser Wahrnehmung heraus auch mit anderen Menschen umzugehen, hat für mich eine ganz hohe Qualität.
Wir haben ja gesagt, wir versuchen ein bisschen zusammenzufassen, aber auch zu klären, wo sind denn eigentlich die Fragestellungen, die wir, die da vor uns liegen. Eine haben wir jetzt gerade formuliert. Mir scheint, es gibt noch eine andere, die auf den ersten Blick nicht so ganz deutlich zu sehen ist, die aber schien mir doch die meisten Vorträge durchzogen hat. Das kann man jetzt sehr philosophisch und technisch formulieren. Thomas Metzinger weiß darüber bestens Bescheid, das Qualia-Problem. Etwas weniger philosophisch formuliert. Es scheint so zu sein, als ob es, wenn es hier um Wissenschaft und Meditation geht, eine ganz große Spannung zwischen einer Außen- und einer Innenperspektive gibt. Die Außenperspektive ist natürlich die Perspektive, die eine messende Wissenschaft notgedrungen einnehmen muss. Es ist immer die dritte Personenperspektive. Also selbst wenn der Hirnforscher sich selber untersucht, untersucht er das, was mit ihm vorgeht, auf einem Monitor sozusagen, auf dem er sieht, was sein Gehirn tut. Das ist aber etwas anderes als die erste Personenperspektive, die Innenschau. Was passiert da im Moment mit mir? Wie fühlt sich das an, was in mir vorgeht? Das Plädoyer, das ist praktisch jetzt die pragmatische Vermittlung zwischen diesen beiden Außen- und Innenperspektiven, haben Sie ja gerade versucht zu beschreiten, indem Sie sagen, ja, es gibt aber auch wirklich einen Nutzen und eine pragmatische Anwendung und so weiter mit Risiken und Nebenwirkungen. Richtig gibt's, aber wie gehen wir mit diesem ganz fundamentalen Problem, dieser massiven Differenz von innen und außen um? In Klammern, wirklich nur als Klammer, das hat natürlich auch eine Forschungsrelevanz, weil, das muss ich Ihnen nicht sagen, es gibt in der Wissenschaft eine massive Ablehnung, um nicht zu sagen Aversion, bis schon, man spürt da manchmal, glaube ich, sowas wie Hass schon, sich überhaupt mit Gefühlen zu beschäftigen. Das gehört nicht in die Wissenschaft. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die sagen, ja, aber es geht doch um Gefühle und das ist doch das eigentlich Wichtige und das trägt uns doch und so weiter. Und zwischen beiden gibt es immer noch diese Mauer. Wie gehen wir damit um?
Da möchte ich vielleicht was sagen, weil ich glaube, dass sich das extrem verändert. Also in meinem kurzen, jungen Leben kann ich schon in den letzten Jahren sehen, wie sich das in den Wissenschaften zumindest wirklich ändert. Also erstens in der Psychologie ist ja unser Urvater oder einer, William James, der Verfechter überhaupt gewesen, dass Introspektion eine der wichtigsten Methoden der Psychologie ist. Das ist dann historisch völlig in Vergessenheit geraten, weil dann Behaviorismus total Einzug hat und das Amerika immer noch davon vor allem beeinflusst und so. Aber ich glaube, dass, also sagen wir mal, als ich damals in die Neurologie nach London kam, ein paar Jahre her, erst durften wir gar nicht unsere Subjekte subjektiv fragen, weil die Neurologen sagen, warum fragen sie? Ich sage, ja, wenn ich Emotionsforschung mache, Entschuldigung, muss ich die Menschen fragen, was sie fühlen. Sonst habe ich diese Ebene nicht. Das ist jetzt wirklich anders. Also es ist jetzt überall publiziert man subjektive Daten, in der affektiven, sozialen Neurowissenschaften ganz gewiss. Und es ist quasi akzeptiert. Das Einzige, was sozusagen jetzt noch fehlt, ist eine adäquate introspektive Wissenschaft zu haben, die nicht einfach nur reduzierbar ist auf eine Skala von 0 bis 10, wie fühlen Sie sich positiv, negativ. Also wir sind noch auf so einer sehr rudimentären Art und Weise zu erfassen, was Subjektivität und was First-Person-Perspective ist. Und da sind wir natürlich, wenn wir im Dialog mit so Dalai Lama und seinen Mönchen sind, dann sehen wir natürlich, was für einen unglaublichen Reichtum an introspektivem Vokabular und überhaupt, das ist Messinstrument ist so fein, dass wir uns als westliche Wissenschaftler schämen, weil wir so krude noch sind. Das heißt aber nicht, dass wir auf dem Weg sind und ich kenne wirklich viele Projekte, die versuchen, das jetzt zusammen zu verbinden. Was natürlich nie geleistet werden wird, ist der Explanatory Gap, also sagen wir mal, ich weiß nicht genau wie, also die Schwierigkeit mehr oder weniger, wie man Subjektivität in sein Korrelat der Materie direkt überführen könnte. Das ist ja ein unendlich langes, also da muss der Philosoph aber ran.
Nur weil das ein Kollege von mir erfunden hat, muss man nicht gleich sagen, das wird nie gelöst werden.
Also das müssen Sie dann machen. Aber wir können zumindest diese Ebenen sozusagen als gleichberechtigt wahrnehmen. Und das ist sicher nicht noch ein Kampf, aber ich habe das Gefühl, dass die Schwelle sehr, sehr viel niedriger ist. Und es gibt jetzt auch eben Konferenzen, die geplant sind, wo Contemplative Science und Western Science auf gleicher Ebene zusammenkommen sollen und respektiert werden als zwei Wissenschaften. Und ich würde am liebsten aber eine dritte Ebene einführen, und das geht zurück auf das, was Herr Brück sagte. Dieses Meditieren ist keine isolierte Geschichte, sondern zwischen Gehirn und zwischen Menschen entsteht eine emergente dritte Qualität. Und die soziale Neurowissenschaft versucht jetzt anzufangen, das zu begreifen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Second-Person-Perspective, könnte man sagen. Oder sowas wie, was ist denn die emergente Qualität, die aus einer Gemeinschaft und einem System entsteht, und wie kann man die erfassen, sowohl introspektiv als auch durch Third-Person-Measurement, also durch objektive Wissenschaft. Und ich glaube, da sind wir alle noch nicht wirklich weit. Also es ist bis jetzt noch ein sehr isoliertes Unterfangen. Und da, glaube ich, können sich beide Welten aneinander annähern. Und das versuchen wir in dem Training auch zum Beispiel einzubinden, also mehr Aufgaben, die wirklich in dem kollektiven Bewusstsein passieren und in der Interaktion zwischen Menschen und nicht nur im introzeptiven Verstehen von seiner eigenen inneren Welt alleine.
Ganz kurze Fußnote nur, also in der Bewusstseinsforschung und in der Bewusstseinsphilosophie ist die klassische Frage, gibt es sowas wie erste Person Daten, können die in den wissenschaftlichen Prozess eintreten oder nicht, und was ist die Beziehung zwischen erster und dritte Person Perspektive. Wir sollten aber immer daran denken, dass es, glaube ich, bei der Meditation um die nullte Person Perspektive geht. Ja, ich meine, ich habe es immer so verstanden, dass es nicht um subjektives Wissen geht, in dem Sinn, dass es an ein individuelles, sich selbst noch als ein selbsterlebendes Subjekt geht. Ja, also es ist nicht einfach Introspektion und die pure Subjektivität, es geht schon ein bisschen darüber hinaus.
Es wäre die Null-Person-Perspektive. Aber sie müsste trotzdem letztlich ja wieder beschrieben werden, das ist ja ein Paradox. Also das Paradox ist, wer beschreibt dann die nullte Perspektive?
Das ist ja das Grundproblem. Ich meine, das ist, müsste eigentlich hier klar sein. Wenn jemand darüber berichtet, ichlose Bewusstseinszustände erlebt zu haben, dann ist die erste Frage, die man stellen muss, wie konnte das denn ein Teil seines autobiografischen Gedächtnisses werden, wenn du da gar nicht da warst? Ja? Also das mit dem, ja naja, es ist nicht nur lustig, vielleicht gibt es auch Dinge.
Ich möchte gerne vielleicht gleich daran anknüpfen, und ich glaube, Sie merken, und das wäre natürlich dann auch in einer detaillierten Diskussion zu Thomas Metzingers Vortrag dann noch zu sagen, dass wir einerseits in Metaphern sprechen, andererseits Begriffe destillieren, die wir unter bestimmten kontrollierten Bedingungen möglichst widerspruchsfrei zu Theorien zusammenbringen wollen. Aber wir erläutern das dann und fallen sofort wieder in Begriffe. Und wenn wir natürlich hier von einer nullten Person und dergleichen sprechen, wissen Sie, was gemeint ist. Wir haben versucht, das gestern in anderer Form auszudrücken. Gleichzeitig möchte ich daran erinnern, wie schwierig die Dinge sind. Erstens, wir haben mal gerade vielleicht 300 Jahre Wissenschaftsgeschichte und noch wesentlich kürzer diese Wissenschaft, mit der wir es jetzt hier zu tun haben. Das heißt, Kinderschuhe sind natürlich Fortbewegungsmittel, die ausgewechselt werden. Ich erinnere daran, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die weit verbreitete Meinung bestand, die Physik ist im Wesentlichen ausgereizt, die ist im Wesentlichen an Ende. Und Sie wissen dann, was 1905 passierte und seitdem. So ähnlich wird es uns auch gehen. 300 Jahre Wissenschaftsgeschichte in diesem kontrollierten Sinne sind eine sehr kurze Zeit. Und wir werden uns wundern, in welchem Modus auch immer, Herr Metzinger, wenn wir in 500 Jahren zurückfragen, wie haben wir uns damals in Berlin in den Räumen der Deutschen Bank nur irren können. Das, Das Gleiche trifft natürlich zu auf unsere Sprache, auch auf die Versuche, begriffliche Sprache zu bilden. Wir haben für all das, was wir hier stammelnd versuchen zu sagen, und manchmal ist es ja amüsant, wie wir versuchen zu interpretieren, obwohl wir ja glauben, reflektiert zu sein, keine Begriffe. Wir haben jetzt zum Beispiel in Sanskrit so viele Begriffe aus Introspektion, was immer das ist, denn schon der Begriff Introspektion setzt voraus, dass wir eine Trennung von außen und innen gemacht haben, von der wir wissen, dass sie hochproblematisch ist, dass wir aber durch diese Beobachtungstradition von Bewusstseinszuständen, in die wir kommen, wenn wir das und das machen, haben wir eine hochdifferenzierte Terminologie, die wir überhaupt nicht übersetzen können. Also selbst das schaffen wir noch gar nicht, es sei denn, wir gewinnen eine gewisse Distanz zu uns selbst, auch zu unseren Begriffen, auch zu unserer Wissenschaftstradition und schauen erstmal, was passiert denn da eigentlich alles und versuchen dann wieder, ja, metaphorisch wahrscheinlich gespeist, Theorien oder Systeme zu finden, in denen wir uns mal eine Zeit lang wohlfühlen und dann aber mit Popper, und das gefiel mir am besten, an Ihrem Beitrag festzustellen, wir kommen mit der Realität in Berührung, wenn diese Theorien zerbrechen.
Genau dieses Zitat ist mir auch hängen geblieben. Ich habe mich gefragt, Thomas, ob das auch für deine eigene Theorie gilt, dass du sozusagen erst mit der Realität in Kontakt kommst, wenn deine Theorie scheitert. Ich glaube, dass das Problem, weshalb wir hier so stammeln, ist, dass wir auf typisch abendländisch rationale Weise versuchen, alles in Begriffe zu packen und für alles ein Konzept zu entwickeln und alles in ein rationales Erklärungsmuster zu packen und eben auch Dinge, die auf einer Erfahrungsebene liegen und die dann erfahren werden, wenn die Begriffe scheitern, wie Popper das so wunderbar ausgedrückt hat, wenn wir eben nicht in dem Interpretieren und Analysieren und Denken sind, sondern wenn wir einfach in der puren Erfahrung sind. Und in dem Moment, in dem man das versucht, wieder in einen Begriff zu bringen, ist man natürlich von dieser Erfahrung schon wieder weg und versucht, wieder etwas sehr Unscharfes in einen scharfen Begriff zu bringen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich habe deinen Vortrag sehr bewundert, Thomas, fand ihn in ganz vieler Hinsicht sehr inspirierend, aber ich hatte das Gefühl, es war auch vom Versuch geprägt, sehr trennscharf die Dinge auseinander zu dividieren, Spiritualität und Religion, und das ist sehr getrennt. Und es fehlte für mich so ein bisschen so das Gespür für die unscharfen Zwischenräume, für die Übergänge, wo es ineinander lappt. Ich komme ja nun aus der Physik und da weiß man spätestens seit der Quantenphysik, dass die Dinge eben gar nicht so klar scharf getrennt sind, sondern zum Teil sehr unscharf ineinander lappen. Und ich glaube, das gilt nun auch mal für die Wirklichkeit, die ist nicht so glasklar auf den Nenner zu bringen, sondern wir sind immer mit Unschärfen beschäftigt. Und ich glaube, die Meditation ist letztendlich etwas, was uns immer wieder an diesen Punkt führt, an dem unsere Begriffe notwendigerweise scheitern.
Herr Schnabel, darf ich kurz einwenden? Ja. Ja, aber pure Erfahrung gibt es nur in der Philosophie der Kyoto-Schule. Pure Erfahrung gibt es nicht, denn die Modi, in denen wir erfahren, sind natürlich informiert durch unsere jeweils eigene Geschichte, einschließlich der Geschichte des Denkens. Das heißt, das, was wir hier repräsentieren, sowohl in unserem Diskurs, aber auch sicherlich in dem internen Philosophiediskurs, ist das, was wir miteinander aushandeln. Und mir schien natürlich so, Herr Metzinger, das, was Sie zum Beispiel zur Religion sagen, das ist keine pure Erfahrung, kein pures Denken, sondern das ist natürlich die Erfahrungstradition, nun gerade auch der westlichen Welt. Das heißt, das Unbehagen, das wir mit Religion oder vielleicht auch mit Wissenschaft oder vielleicht auch mit Macht, ich könnte jetzt alle möglichen hochproblematischen Begriffe einführen, verbinden. Entscheidend ist, ich nehme nochmal Ihr Wort, dass wir zurücktreten, nicht nur von unseren Emotionen, sondern auch von unseren kognitiven Modellen, zurücktreten und neu schauen, was ist das eigentlich, und vielleicht analysieren können, warum wir dieses und jenes Modell so entwickelt haben, wie wir es entwickelt haben, warum wir es ablehnen oder warum wir vielleicht überhaupt ein neues suchen. Dieses Zurücktreten, diese Epoche, die auch in der Wissenschaft eine Rolle spielt, in der Meditation eine Rolle spielt, ist, glaube ich, für jeden Erkenntnisprozess, der immer kognitiv und emotional ist, natürlich gleichzeitig ganz entscheidend. Und auch für unsere Diskussion.
Ich habe nur einen ganz kleinen Einwurf. Ich persönlich habe Probleme mit der Sprache, und zwar die Transportation der Sprache. Ich sage, das sind so numinose Seinszustände, die man in der Meditation erleben kann, und die sind nicht dualistisch. Wir haben aber eine dualistische Greifsprache, hat mir mal jemand gesagt, und keine Bildsprache. Und das sind, glaube ich, Probleme auch in der Verständigung dessen, dass wir eben da nicht die Linearität herstellen, sondern Räume, Seinsräume erleben.
Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Uli Schnabel. Dir hat das letzte gut gefallen, der letzte Appetit hat man aus der Philosophie, den ich mitgebracht habe. Es gab aber auch einen ersten, bevor der Vortrag überhaupt anfing, der Wittgenstein. Ich war unfähig, den überhaupt zu zitieren. Mal sehen, ob es jetzt geht. Also, worüber man nicht reden kann, davon muss man schweigen. Und das könnte natürlich auch eine Option sein. Eine Option könnte sein, dass wir einfach unsere Wissenschaft absolut seriös machen, praktizieren und nicht reden. Nicht stammeln, nicht versuchen, mit unsauberen Begriffen irgendwas zu kommunizieren, was sich nicht kommunizieren lässt. Und das ist für mich wirklich eine Frage mit diesem Gedanken, kann es sowas wie eine vollständig säkularisierte Spiritualität geben, die trotzdem substanziell ist? Vielleicht wäre das Modell eben der absolute präzise Wissenschaftler oder Therapeut, der nicht spricht, weil er weiß, er produziert logischen Müll, wenn er anfängt, darüber zu sprechen. Und ich weiß auch nicht, wie man sich zwischen diesen Optionen entscheiden soll.
Der klassische Analytiker macht das.
Ja, genau, das hat Freud auch schon
mal versucht. Also wenn es ein guter ist. Ne? Also in Frankfurt, in Zürich machen die das noch.
Genau, hat aber auch nicht so gut funktioniert.
Herr Metzinger, weil das Schweigen natürlich auch berät ist.
Naja, ich denke, die alten Zen-Leute, die haben sich ja mit dieser Sprachlosigkeit beholfen, indem sie auf einmal entdeckten, dass daraus eine Form von Poesie entspringt. Und das ist auch etwas, was mir hier so ein bisschen fehlt. Wir haben zwar einen Blumenschmuck, aber das ist schon alles, was hier so an Poesie ist.
Kein Ikebana.
Noch nicht mal als Ikebana, ja. Ja, also ich denke, das ist auch eine Ebene, die möglicherweise wissenschaftsfeindlich klingt zunächst einmal, aber sie vermutlich gar nicht ist, weil sie versucht, diese Sprachlosigkeit irgendwie doch in irgendeine Form zu gießen, und die fände ich auch noch bedenkenswert für alle künftigen Überlegungen.
Bevor der Kommentar kommt, darf ich das, Entschuldigung, Tanja dann.
Ich wollte nur vielleicht dazu was sagen, also wir haben zum Beispiel für die Längsschnittstudie Künstler eingeladen, den Prozess zu begleiten, und dann schauen wir mal, was rauskommt, aber genau aus dieser Intuition, dass manchmal Dinge eben nicht analytisch, quantitativ in irgendeiner Form gefasst werden können, die vielleicht mit anderen Räumen und Medien eben gefasst werden können. Nur, dass wir das nicht publizieren können.
Wir hatten ja gestern noch ein interessantes Erlebnis, jedenfalls einige von uns. Wir wurden in das Guggenheim-Museum geführt und bekamen dort eine Ausstellung natürlich hochabstrakter Kunst zu sehen. Da gab es Erklärungen dazu. Also Kategorienbildungen, was das jetzt für eine Kunst sei. Gleichzeitig mit den jeweiligen Bemerkungen, als wir die einzelnen Bilder sahen, das passt eigentlich überhaupt nicht da rein, aber es ist trotzdem hier gehängt. Daran sehen Sie, dass in der Kunst, aber wenn man eine Weile hingeschaut hat, hat man seine Erfahrungen mit den Bildern gemacht. Man kam geradezu in eine Du-Beziehung, also in eine dialogische Beziehung mit diesen Bildern. Und das ist auch intendiert, dass aber jede Kategorie, die wir jetzt bilden können, um das einzuordnen, am konkreten Fall scheitert. Und das war eine sehr interessante zusätzliche Erkenntnisform oder ein Erkenntnismodus, der ja, verschämt irgendwo am Rande eine Rolle spielt, der uns aber in unserem tatsächlichen Leben ja nun ständig betrifft. Denn wir leben ja nicht in wissenschaftlich abstrahierten Welten, sondern in ästhetischen Welten, hoffentlich.
Also auf die Antwort nach der Innen-Außen-Spaltung, die ja bereits eine dualistische Sicht voraussetzt, die man in Frage stellen kann, war die eine Antwort, also wir müssen mehr eigentlich auf das Zwischen uns Menschen achten. Die andere Antwort ging in die Richtung, was wir mit Sprache machen können. Würde ich gerne nochmal von Thomas den Gedanken aufnehmen und sagen, also eine säkularisierte Spiritualität, die versuchen wir ja jetzt tendenziell, und das zeigt sich ja mehr und mehr in Kongressen, die stattfinden zu dem Thema, zu übersetzen in eine wissenschaftliche Sprache. Mir ist immer noch nicht ganz klar, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob sich eine säkularisierte Spiritualität von der Geschichte der Deutung, also ihrer Eigendeutung, ihrer Interpretation, eigentlich trennen lässt. Denn in dieser Geschichte der Interpretation, also wie sieht ein Buddhist selber seine Introspektion, dafür hat er ja eine Menge von Begriffen und eine sehr elaborierte psychologische Begriffswelt entwickelt. Lässt sich das überhaupt voneinander trennen? Ich bin mir da sehr unsicher. Also Sie haben ja da gestern auch was zugesagt. Ich sehe, Ulrich Schnabel würde da gerne auch was zu sagen.
Also ich würde sagen, nein, lässt sich nicht trennen. Also die interessantesten Ergebnisse dieser neurobiologischen Meditationsforschung sind für mich jene, die mit die Einstellung des Meditierenden abfragen. Das wurde jetzt hier auf diesem Kongress nicht so thematisiert, aber es gibt da ein paar Versuche von Nina Azari zum Beispiel, die mit derselben Methode unterschiedlich gläubige Menschen praktizieren lassen hat und festgestellt hat, je nachdem, welche Einstellung der Praktizierende hatte, hat die Methode mal die und mal jenen Effekt gehabt. Also das Gehirn ist eben nicht einfach nur so eine Maschine, in der wir auf der einen Seite die Meditation reinstecken und hinten kommt ein gewisses Ergebnis raus, sondern das Gehirn strukturiert ja selbst, wie wir das bei dem Schmerzempfinden sehr schön gesehen haben, also das interpretiert einen Reiz, der mal diese und mal jene Wirkung haben kann. Und das gilt natürlich für Meditationsmethoden, würde ich sagen, in extremem Maße, je nachdem, wie jemand sozialisiert ist, also plump gesagt, ob er an die Meditationsmethode glaubt oder nicht, hat den unterschiedlichen Effekt. Deswegen würde ich sagen, man kann das gar nicht trennen. Aber ich lasse mich gern widerlegen.
Wenn man es nicht trennen kann, haben wir natürlich noch eine massive Aufgabe, die jetzt kommt. Denn dann müsste man ja versuchen, die Filterfunktionen, die sozusagen dazwischen stehen, die selber mal wissenschaftlich zu thematisieren und zu untersuchen. Das ist meines Wissens bislang noch nicht geschehen.
Vielleicht doch. Denn wir haben es ja hier mit Strukturen zu tun. Säkularisierung bedeutet ja jedenfalls im europäischen Kontext zunächst mal die Enteignung kirchlicher Güter. Und nicht nur der materiellen, sondern vielleicht auch der geistigen. Das bedeutet, dass das Monopol einer hochgradig institutionalisierten Kultur, die sowohl das Wissen als auch die Kunst, als auch alles, sagen wir mal, dominiert und normiert, gebrochen wird und pluralisiert wird. Das ist Säkularisierung. Das Interessante, und das bezieht auch die Begriffe und alles, stimme ich völlig zu, aber das Interessante ist, dass wir natürlich sofort neue Institutionen bilden. Wir bilden neue Begriffe, wir bilden neue Rituale, wir bilden neue soziale Abhängigkeiten, die wiederum dekonstruiert werden müssen. Also das Problem ist nicht so sehr, dass wir etwas säkularisieren und dann ist es säkular, sondern dass wir diese Prozesse, die natürlich Machtprozesse, die finanzielle Prozesse, ökonomische Prozesse sind, durchschauen und immer wieder kritisieren. Dass wir in der grundsätzlich, wenn man so will, kritischen Haltung bleiben. Was nützt es uns, wenn wir den römischen Papst durch Literaturpäpste oder Wissenschaftspäpste ersetzen? Und derer gibt es genug. Es kommt darauf an, selbstständig zu werden.
Oder den Präsidenten des Dachverbands der säkularen Meditation.
Dann springe ich wieder. Nächstes.
Vielleicht noch eine Sache. Also ich habe mich oft gefragt in dieser ganzen Debatte, ist es eigentlich wichtig jetzt für uns, also vor allem wenn wir in Indien waren, mit also quasi den Dalai Lama und seinen Mönchen diskutiert haben und so, ist es eigentlich wichtig zu wissen, ob Consciousness sozusagen rauf oder runter generiert wird? Ist es eigentlich wichtig für das, was wir tun, für unseren Dialog? Und prinzipiell, ich glaube, intellektuell können wir auf gleicher Ebene darüber sprechen, ob man das glaubt oder nicht, zum Beispiel Leben nach dem Tod. Aber ich glaube, motivational ist es ein Riesenunterschied. Ich glaube, dass die Motivation zu trainieren und zu meditieren und ein guter Mensch zu werden oder Compassion zu trainieren, obwohl es immer scheitert, obwohl es nicht einfach ist, obwohl alles Mögliche raufkommt, ist völlig anders, ob man eine Continuity-Hypothese über Consciousness hat und weiß, dass man durch seine Arbeit an das kollektive Feld von Bewusstsein mitarbeitet, was weit über den Tod hinausgeht, oder ob man glaubt, das war es dann, wenn ich sterbe und ich mache es einfach aus einer säkulären Ethik heraus. Und daher glaube ich, macht es nämlich einen Unterschied. Und ich habe bis jetzt wirklich Long-Term-Practitioner, die wirklich trainieren und jeden Tag und wirklich und so, haben meistens eigentlich eine spirituelle Vorstellung von Consciousness continuous over my life. Also das ist meine rein persönliche Empirie.
Wobei ich vermute, dass es nicht nur, weil das ja jetzt eigentlich letztlich wieder ein wissenschaftlicher Begriff ist, um Motivation geht, sondern dass diese Form von Einstellungen, also ganz viele Verhaltensweisen oder Wahrnehmungsweisen beeinflussen, also die Wahrnehmungsweise von anderen Menschen, von Kunst und so weiter. Ne? Das ist die Filterfunktion, von der wir eben redeten, die noch gar nicht so richtig erforscht ist.
Zwei Dinge. Das eine als nochmal Ergänzung, vielleicht auch ein Totalwiderspruch zu Thomas Metzinger, und das zweite jetzt im Anschluss daran. Religion oder was Religiosität, was immer jetzt wir historisch da denken, ist ja sowieso zeitlich vergänglich und nicht mehr lange existent. Aber Religion generiert sich ja nicht nur aus der Leidvermeidung oder Todesvermeidung, sondern die andere Wurzel ist die Ekstase. Religion hat es im Wesentlichen und über weitere Strecken mit der Erzeugung, Verarbeitung und metaphorischen, ich würde mal sagen, Repräsentation von ekstatischen Zuständen zu tun. Das ist einfach empirisch feststellbar. Auf der anderen Seite ist es diese Leidvermeidungsstrategie. Bloß, wir sollten ja nicht denken, wir seien die Ersten, die hier kritisch ansetzen und fragen, was denken oder glauben wir da eigentlich. Wenn man zum Beispiel in die indischen Religionen schaut, dann ist es für einen Buddha oder für einen Shankara, um jetzt Hinduismus zu zitieren, völlig klar, dass nicht eine individuelle Ich-Substanz in irgendeiner Weise nach diesem Tod weitergeht, sondern dass es ein, sagen wir jetzt, universale Energie, dafür gibt es dann die entsprechenden anderen Begriffe, ist, die sich in jeweils neuen Formen manifestiert, und das sind wir, aber das ist die ganze Wirklichkeit, aber die bei diesen Neumanifestationen, die Erfahrungen, das Karma, sprich die vorhergehenden Formationsmuster, in diese evolutionäre Welt einbringt. Das sind Gedanken, die ein Shankara im Jahre 800 gedacht hat, die säkular klingen, aber in dieser Religionsgeschichte selbst natürlich als Geschichte des Denkens, des Nachdenkens oder der reflektierten Erfahrungen präsent sind. Und wir sollten nicht meinen, wir hätten die Weisheit als Erste erfunden.
Ich mache einen Schnitt, neues Thema, neue Fragestellung. Wenn man sich die unterschiedlichen psychologischen und auch neurowissenschaftlichen Untersuchungen ansieht, dann stellt man ja immer wieder fest, die können keine globalen Aussagen machen im Sinne von, das ist jetzt Weisheit im Gehirn, das ist jetzt das Empfinden im Gehirn, sondern das sind ja über verschiedene Areale verteilte Prozesse, die irgendwie dann zu einer Einheit zusammenkommen, wobei man ja noch gar nicht wirklich richtig verstanden hat, wie diese Einheit eigentlich aussieht. In Klammern, man kann das, Herr Kotes hat darauf hingewiesen, natürlich poetisch, und das findet man in der Zen-Literatur genauso wie in der Yogi-Literatur und anderen, das kann man natürlich poetisch sehr gut formulieren, aber das reicht eben nicht für die wissenschaftliche Betrachtung. Wie geht man mit diesem Problem um, dass man viele Untersuchungen machen kann, indem man einzelne Phänomene mehr oder weniger lokalisieren kann, wobei ja die Gehirnforschung sagt, also von diesem alten phrenologischen Modell, dass wir jetzt Eigenschaften im Gehirn lokalisieren, da hoffen wir ja Gott sei Dank wegzukommen von, weil wir wissen, es ist ein komplexes System und da funktioniert das nicht so. Dennoch, wie geht man damit um, dass man sozusagen diese Erkenntnisse über einzelne Orte im Gehirn, über einzelne Funktionen im Gehirn zusammenfasst zu einer Erkenntnis über den Menschen? Wer auch immer sich berufen fühlt. Vielleicht war die Frage ja auch Unsinn.
Ich weiß nicht, also als Neurowissenschaftlerin, ich glaube, es wird erstens immer falsch verstanden. Also erstens gibt es, glaube ich, auch ein Übersetzungsproblem. Ich glaube, Neurowissenschaftler wissen um die Komplexität des Hirns und der Interaktion viel mehr Bescheid, als es wahrscheinlich immer rüberkommt, weil dann Nicht-Neurowissenschaftler sitzen dann da und sehen zweidimensionale Bilder mit blob, 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 und weil man das dann auch nicht übersetzt in Zeit und Raum. Also das ist nur mal vorangeschaltet. Ich glaube, es gibt eine Ahnung von Komplexität im Hirn, was ein Experte dann auch schon besser kennt. Und wenn wir diese zweidimensionalen Bilder abbilden, wissen wir, was dahinter ist, viel komplexer in der Zeit und in einem Netzwerk oszilliert. Und wir wissen das, weil wir das studieren. Wenn man das in der Presse sieht, dann kommt es manchmal so phrenologisch rüber. Und es ist aber nicht unbedingt das, was der Wissenschaftler dahinter denkt. Also das ist die eine Sache. Das andere ist, unsere Methoden sind einfach extrem krude. Und es ist einfach noch... Also in der Wissenschaftsgeschichte sind wir eine Sekunde alt oder nicht mal wahrscheinlich eine Millisekunde alt, also die Neurowissenschaft mit diesen Methoden. Das heißt, ich glaube, dass wir eine bestimmte Bescheidenheit haben, also hoffe ich auf jeden Fall, zu wissen, dass wir zwar unser Bestes geben und Tag und Nacht arbeiten und 7 Monate für einen Datensatz brauchen, aber dass das, was wir produzieren, ganz sicher nicht die Abbildung einer Realität ist, die Realität und das Ganze und das Komplexe ist. Nur ich glaube, dass das fast jede Wissenschaft hat das Problem. Also jede analytische Wissenschaft, ob Geisteswissenschaft oder Neuro oder Biologie, es wird hier, also mir auch zu viel über Neuro, also Wissenschaft ist riesig, ja. Wissenschaft ist von, Sie machen Wissenschaft, er macht Wissenschaft, also Physiker machen, ich meine, es
die einzigen, die ausgenommen sind, sind wieder die Theologen, die machen keine Wissenschaft.
Doch, aber also das ist alles Wissenschaft, sind alles erkenntnistheoretische Schritte hin zu einer scheinbaren Wahrheit und das verbindet uns auch mit den kontemplativen Wissenschaften, die Neugierde, die Erkenntnistheorie, der Wunsch nach Wahrheit. Und dann haben wir unterschiedliche Mittel und wir sind mehr oder weniger alt. Aber auch die Physik, die uralt ist, musste zweimal völlig von neu anfangen. Relativitätstheorie und puff, kam schon wieder die Quantenphysik. In der Neurowissenschaft werden wir sicher 10-mal sowas haben. Und ich freue mich schon auf das nächste, auf die nächste Epoche, nur das ist der Schritt, den wir alle gehen müssen in der Wissenschaft.
Also ich bedanke mich für den versöhnlichen Kommentar, die beiden Punkte. Ich glaube, wir alle wissen aber, dass es Kollegen gibt, die das nicht nur anders kommunizieren, da könnte man ja auch an uns jetzt als Medien eine Frage stellen, wie wir das dann verbreiten und aufnehmen, sondern die es auch anders meinen. Dass es, sagen wir mal, freundliche, komplexer denkende Geister in zunehmendem Maße gibt, ja, freut mich auch sehr. Und es ist auch wichtig, das festzuhalten. Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass das vielleicht noch nicht ganz selbstverständlich ist. Herr Schnabel.
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. In meinem Verständnis der Hirnforschung, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches darstelle, aber ich habe den Eindruck, dass genau diese Herangehensweise zu separieren, zu analysieren, wo sitzt der Bereich für Angst, Lust und so weiter, dass der eigentlich der oder dessen Scheitern dazu führt, dass man feststellt, dass man die Fragestellung verändern muss, die Herangehensweise verändern muss, weil man eben die Dinge nicht separieren kann. Also erstens die einzelnen Hirnbereiche, weil die enorm stark interagieren, aber auch Hirn und Außenwelt kann man letztendlich in vielen Fällen nicht separieren, weil man das Gehirn eben ein offenes, sich veränderndes System ist, ist eben gerade kein abgeschlossenes System, sondern eines, das unheimlich dynamisch reagiert, unheimlich dynamisch auch auf das, was andere, sozusagen, was andere Hirne mit uns austauschen. Das verändert sich ja ständig. Es gibt ja diesen schönen Satz, man geht aus jedem Gespräch mit einem anderen Hirn heraus, als man hineingegangen ist.
Deswegen gibt es die soziale Neurowissenschaften, die hat genau das zur Aufgabe. Und dann kann ich auch nur zurückgehen. Also es gibt zurzeit eine Mode auf der Neurowissenschaft, auch rumzuhacken, wie wenn es ein ganz besonders anderes, also das ist das, was ich so merke in den letzten Zeiten. Nee, nicht Sie, sondern insgesamt.
Ich versuche
und
gar nicht.
Ich sage dann immer zum Beispiel, also weil viele sagen, warum braucht es dann diese Bilder und diese wahnsinnig teuren Maschinen und so weiter. Also das ist das, was ich so kenne auch. Und dann sage ich immer, naja, wenn man Medizin studiert, da würden Sie auch den Arzt nicht fragen, warum ein EKG misst und das Herz misst. Und dann gibt es Ärzte, die spezialisieren sich aufs Herz und andere auf die Lunge. Und natürlich ist es auch, würden Sie ja, jeder weiß es, ein holistisches System, was interagiert und Hirn ist auch nicht getrennt von Körper und auch der Körper nie von der Umwelt. Und trotzdem, wenn man Wissenschaft macht, wird man vielleicht Kardiologe oder Lungenspezialist oder Orthopäde und dann, also wissen Sie, das ist ja nichts Neues. Ja, es ist ja sozusagen in der Hirnforschung so wie überall und dann muss man versuchen, so holistisch wie möglich zu sein.
Ja, genau. Aber genau das ist der Punkt. Ich wollte gar nicht auf der Hirnforschung.
Der Tag hat 24 Stunden und so weiter. Also es ist einfach ein.
Frau Singer, wenn das als Vorwurf bei Ihnen ankam, dann tut mir das leid. Das war gar nicht so gemeint. Das war eher umgekehrt gemeint. Ich finde, die Hirnforschung ist für mich ein hervorragendes Modell, weil es die Leute fangen ja an, umzudenken. Also Leute wie Sie sehen ja, dass es dieses, also um Ihr Beispiel vom Kardiologen zu nehmen, ja, ein Kardiologe, der meint, ein Mensch mit einem Herzproblem, er müsse nur dessen Herz abhören und vielleicht nie mal fragen, gibt es zu Hause Probleme, hatten Sie irgendwie, also sozusagen das Umfeld auch mal abzufragen, ich glaube, der wäre heute auch so ein bisschen veraltet. Und für mich ist die Hirnforschung eigentlich eine Paradedisziplin, die da vorangeht und die uns zeigt, wie die Dinge vernetzt sind.
Herr Kotes.
Ja, ich habe ja keinen externen Hirnforscher, sondern ich habe nur meinen eigenen. Und der sagt mir immer, je nachdem mit welcher Intentionalität, Herr Schnabel hat das ja eben schon genannt,
du daran gehst, kriegst du die Wirklichkeit, die sich dann zeigt. Das erforscht er immer sehr präzise. Und das finde ich eigentlich, das führt dann zu dem Phänomen, das Sie auch angeschnitten haben, nämlich zwischen der inneren Wahrnehmung und dem, was dann da als Folge außen passiert. Dass dieses Dilemma, was Buddha ja schon angeschnitten hat, nämlich dass durch diese Intentionalität eben Leid entsteht und dass diese ganze elende Welt dadurch erzeugt wird, das finde ich erstmal eine Wahrnehmung, da brauche ich keinen Kernspintomograph für, sondern das finde ich erstmal sehr elementar und basic. Und ich finde es ganz schön, wenn wir auch auf diese einfachen Ebene nochmal wieder einfach zurückkommen könnten und sehen, das kann ich selber auch wahrnehmen, da brauche ich keine große Forschung für. Und das ist auch das, was das Phänomen Meditation ja so unglaublich attraktiv macht, weil da habe ich sofort die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung. Ja, das ist ohne jede Erklärungsversuche. Und deswegen möchte ich da einfach nochmal drauf appellieren, dass wir uns damit öfter noch beschäftigen und das nicht ganz vergessen. Denn dann entdecken wir auf einmal auch, dass diese Intentionalität verdirbt natürlich das, was ich dann sozusagen herauskriegen möchte, aber es schafft eben auch den Freiraum, in dem das stattfindet, was in der Religion dann den Schöpfergott erfunden hat, nämlich, dass da kreative Prozesse stattfinden, dass das eben nicht nur irgendeine statische Wirklichkeit ist, sondern dass das ein zu gestaltendes Universum ist, das ich da auf einmal intentionalisiere oder möglich mache. Und das finde ich eigentlich hat eine große Faszination.
Ich möchte gern die Frage nochmal im Anschluss an dein Statement aufwerfen. Warum ist es eigentlich so, dass plötzlich die Neurowissenschaft so im Mittelpunkt auch des politischen, ökonomischen und sonstigen Interesses steht? Und mir scheint, es hängt schon damit zusammen, mit einigen Dingen, die wir erörtert haben. Wir befinden uns in einer gewissen Verunsicherung angesichts unserer Lebenswirklichkeit. Williges Jäger hat das heute Morgen angesprochen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Sind wir, ich will mal sagen, Kain und Abel determiniert oder haben wir Chancen? Und alle Hoffnungen gehen natürlich darauf hin, dass wir Chancen haben. Das heißt, dass wir uns selbst verändern können, durch Selbsterkenntnis uns selbst verändern können. Und meines Erachtens ist das der große Gewinn, und deshalb ist der Buddhismus hier so im Vordergrund, uns vom Buddhismus ausgedrückt wird und nun mit 2500-jähriger oder fast 2500-jähriger Erfahrung gesagt wird, im Unterschied zu einem statischen Menschenbild, was sagt, du bist so oder so und hast eh keine Chance. Hier haben wir eine dynamische Anthropologie, die Möglichkeit, dass sich der Mensch selbst entwickelt, durch Entwicklung seiner Kognition und Erkenntnis nicht von außen, sondern selbstverantwortlich. Und mir scheint das, und natürlich durch Techniken, die wir weiterentwickeln werden, Meditation ist auch nicht ein für alle Mal gegeben, sondern wir werden das natürlich weiterentwickeln mit allen Verfahren, die wir haben und in interkulturellen Kontexten. Aber wir haben die Möglichkeit, tatsächlich nicht nur physische Hygiene zu betreiben und uns dadurch besser zu fühlen und länger zu leben, sondern mentale Hygiene zu betreiben und damit hoffentlich verträglichere Menschen zu werden. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die mit dem, was wir hier machen, verbunden ist.
Ein interessanter Punkt dazu ist noch, und da wird, glaube ich, im Moment auch relativ wenig drüber nachgedacht, inwiefern das, was für viele ja jetzt so ja, als erlösende Heilslehre kommt, also der Buddhismus, inwiefern das nicht auch seinerseits einem evolutiven Prozess unterworfen ist und möglicherweise der Buddhismus, der sich ja jetzt schon durch die Aufnahme im Westen verändert hat und sozusagen Japan beispielsweise remissioniert, dass dieser Buddhismus sich im Laufe von, und da denke ich jetzt auch nicht an die nächsten 2-3 Jahre, sondern sagen wir mal an die nächsten 100 oder 200 oder 300 oder noch länger, dass auch der Buddhismus selber sich verändert. Aber das sollte eigentlich nur ein kurzer Kommentar sein.
Das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Es ist sehr wichtig und ich wurde von einigen gefragt, warum nur der Buddhismus so attraktiv ist und nicht das Christentum. Das hängt im Wesentlichen auch mit unserer Unwissenheit zusammen. Denn wer kennt schon wirklich buddhistische Geschichte, die ist auch sehr gewaltgeprägt und blutig. Aber darauf kommt es nicht an, dass wir sagen, der hat ein Copyright hier, der hat ein Copyright hier. Wir bekommen hier ein Menschenbild und Methoden und Erkenntnismittel an die Hand, in dem Sinne, wie ich es vorhin sagte, uns selbst zu verändern. Und wir haben offensichtlich ein Gespür dafür, dass das nötig ist.
Aber die haben wir in der westlichen christlichen Tradition genauso. Sie sind nur durch die Institutionen völlig verschüttet worden.
Sie sind verschüttet worden durch die unselige Anthropologie der Sündenlehre. Und das halte ich für den Sündenfall schlechthin.
Die Psychologie.
Tanja Singer fragt gerade, aber in der Psychologie? Ja, genau, das ist der Säkularisierungsprozess, den Thomas Metzinger beschrieben hat. Freud ist der erste richtige Religionskritiker. Nicht der erste, aber einer der massiven im 19. Jahrhundert.
Manche sagen, es war der neue Religionsstifter.
Auch das, ich sagte ja, es gibt neue Institutionen und wer die Konfessionen der Psychologen kennt, die miteinander streiten, ist natürlich an christliche Traditionen erinnert. Also, also das ist natürlich das Spannende, aber interessant ist, es scheint mir wirklich der Mittelpunkt von allem, was wir hier denken und versuchen zu sein, dass wir eine Chance haben, uns nicht nur biologisch in bestimmten Rahmen oder sagen wir mal durch Erziehung oder Ethik, sondern in unserem Kognitions- und Willens- und sonstigen und Emotionsapparat zu verändern durch Erkenntnis. Dass wir uns selbst steuern lernen. Schauen Sie, wir lernen alles Mögliche, aber wir, über die Welt und in der Schule und überall, was weiß ich, was wir da alles lernen. Aber wir lernen nicht, wie wir mit uns selbst umgehen. Und das ist der große neue Gewinn. Das ist Meditation, kann man sagen. Lernen, mit sich selbst umzugehen.
Die Frage ist ja, wozu sollte ich das lernen, mit mir selbst umzugehen? Ja? Was ist sozusagen das Ende davon?
Soll ich sonst die Welt in die Lungen blasen?
Das sagst du so.
Ja, das sieht man doch.
Naja, das passiert aber schon seit vielen tausend Jahren so. Und trotz aller Medien.
Nein, es gibt die technischen Mittel, das zu vervollkommnen. Das ist der Unterschied.
Ja.
Ich meine, so wie wir hier reingekommen sind, so habe ich noch nie einen Kongress erlebt. Das ist ja Symptom. Also durch X.
Ja, das liegt daran, dass hier Geheimwissen verbreitet wird.
Nein, das liegt daran, dass der Terror, den wir ausüben können gegeneinander, technisch inzwischen so ausgereift ist, dass wir uns wirklich in die Luft blasen können. Und davor haben wir Angst, seien wir doch ehrlich.
Herr Schnabel wollte
was sagen. Sorry. Ich würde gerne einen Aspekt noch hinzufügen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr von Brück. Es ist ja nicht nur sozusagen unsere individuelle Arbeit und unsere kognitive sozusagen Veränderung, sondern wir sind ja im permanenten Austausch. Es ist ja eher ein kollektives Phänomen. Und so Tagungen wie hier, finde ich, zeigen das sehr deutlich. Ja, also die Stimmung hier wirkt unmittelbar auf mich zurück. Ja, und es wird Ihnen wahrscheinlich allen so gehen und Ihnen hier auch. Also wir schaffen hier was Gemeinsames. Und ich glaube, diese interaktive Dynamik, die permanent da ist, ja, die uns viel weniger individuell erscheinen lässt, als wir immer meinen. Wir denken immer, wir machen so ganz individuell unsere Entscheidungen und stellen dann fest, hoppla, das hängt sehr stark von dem ab, was gerade gesellschaftlich so en vogue ist. Also die Frage, der Buddhismus hier im Westen, ja, der hängt davon ab, was wir alle zusammen daraus machen. Das ist nicht fertig, ja, sondern das ist ein gemeinsames Phänomen. Und ich glaube, diese Dynamik in den Blick zu nehmen und nicht so ein statisches Bild zu haben, hier bin ich und da ist die Gesellschaft ist so und da muss ich mich anpassen, sondern zu merken, das hängt gegenseitig voneinander ab. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Also wenn ich höre Buddhismus, Ismus, dann sind das immer Einrichtungen. Ich denke, wir sollten uns auch mal auf die Essenz dieser Lehren beziehen. Und da gibt es doch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten auch. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Buddhismus nicht nur blutig, sondern auch freien frauenfeindlich ist. Ich muss das mal sagen, ich bin nicht Feministin, aber ich bin schon der Meinung, die weiblichen und männlichen Prozesse in jedem von uns selbst sollten heute mal aus dem Krieg heraustreten. Und der Buddhismus trägt durch die Meditation, durch die Techniken sehr viel dazu bei, dass dieser innere Kampf auch aufhört. Aber der Ismus selbst stellt sich so nicht dar.
Danke. Wir haben gesagt vorher, dass wir, anders als das im Programm steht, bis kurz nach fünf oder fünf diskutieren, unter anderem Herr von Brück muss noch weg. Und ich würde gerne die letzte Viertelstunde, die wir noch haben, wieder einen Schnitt machen und darüber reden, wie sieht denn Ihrer Meinung nach die kommende, Thomas Metzinger sagt immer Bewusstseinskultur, guter Begriff, wie sieht die kommende Bewusstseinskultur eigentlich aus? Und was sind die nächsten Schritte, die getan werden müssen?
Naja, ich habe das oft schon angedeutet. Ich glaube, ein erstes konkretes Ziel für diese Community hier wäre einfach auch, dass es eine ideologiefreie Form von Meditationsunterricht in allen Schulen gibt. Also das wäre ein politisches Ziel einfach. Und hier gibt es vielleicht Leute, die besser wissen, wie man sowas angeht, eben auch als eine politische Maßnahme, als ein politisches Ziel, das es zu erreichen gibt, gilt. Ne?
Ich, ja genau, Sie stecken ja drin. Also ich hätte das zu 100% so wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr gesagt. Inzwischen durch Risiken und Nebenwirkungen überlege ich immer, kann man das wirklich so pauschal sagen? Also ich wäre sehr dafür, dass als Fach an der Schule das nicht benotet wird, das quer zu den ganzen PISA-Fächern steht. Ich selber habe es auch ansatzweise erlebt bei Kindern, das einzuführen, völlig klar. Auf der anderen Seite ist das Lehrerpersonal, das dann diese Fächer unterrichtet, geschult genug zu erkennen, Mensch, das ist ein Kind, für das ist das jetzt hochproblematisch, wenn das da jetzt wirklich richtig einsteigt.
Also ich kann vielleicht was ganz Konkretes da ergänzen. Wir haben in Bayern jetzt einen Zukunftsrat der Regierung und da versuchen wir in das Bildungsprogramm genau das hineinzuschreiben. Mit Erfolg, das steht jetzt drin. So, jetzt haben wir aber zwei Probleme. Erstens ist das Schulsystem natürlich als solches nicht nur lebens-, sondern geradezu lernfeindlich, weil Schüler, Stichwort G8 und so weiter, weil Schüler mit Wissen überhäuft werden, ohne dass sie noch denken lernen. Wenn man jetzt Meditation in diese, und das geht an der Universität weiter, wenn man jetzt, wir haben uns ja auch gerade gestern darüber unterhalten, das ist dramatisch, was da passiert. Wenn man jetzt in dieses System noch, sagen wir mal, pro Tag eine Stunde oder vielleicht pro Woche eine Stunde Entspannungstechnik einführt, damit die Kinder vielleicht erst nach der Schule umfallen und nicht schon in der Schule, dann scheint mir, hat man nicht verstanden, dass dieser, oder wir nennen das Mentalitätswandel, nur systemisch passieren kann, in dem Sinne, wie Herr Schnabel das vorhin sagte, dass das natürlich soziale Prozesse sind. Das heißt, jetzt etwas irgendwo in ein System einführen, was in sich größte Probleme verursacht, das betrifft die Wirtschaft natürlich auch, ist schwierig. Stattdessen scheint mir, und das ist ja hier ein Beispiel dafür, müssen von der Basis her neue Impulse kommen. Also das, was wir zum Beispiel vielleicht politisch tun können, ist dafür zu werben, mit dem notwendigen Druck auf die Politik, dass auch in der Bildungspolitik mehr Pluralismus nicht nur erlaubt, sondern gefördert wird. Und dann wird man sehen, durch die Praxis, dass von der Basis her durch entsprechende Lehrer, die qualifiziert werden, eine andere Atmosphäre, eine andere Mentalität auch in den Schulen einzieht. Und in diesem Rahmen ist dann Meditation, körperbewusste Arbeit durch einen Körper, wirklich körperbewussten Sport, Kunst und so weiter etwas, was eben wirklich jetzt auch in Konkurrenz mit anderen Modellen sich durchsetzen wird, bin ich überzeugt.
Kleine Nachfrage, klingt erstmal sehr gut, aber wenn ich jetzt Scientologe wäre, würde ich mich sehr freuen über diese zunehmende Pluralität, weil ich sagen würde, Mensch, unser Ron Hubbard, der hat doch wirklich gute Techniken, auch nicht nur zum Lernen, sondern zum Entspannen und so weiter anzubieten, dann müssen wir doch mal in der Schule besser machen.
In den Grenzen der freien Verantwortlichkeit des Menschen. Also ich glaube, die Freiheit des Einzelnen und die freie Verantwortung, die muss garantiert sein. Und wo nicht garantiert ist, ob es eine moderne Religion oder eine sehr etabliert alte ist, ja, die persönlichen Grenzen beschneidet, aus machtpolitischen Gründen, solche Organisationen wird man beschneiden müssen. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem unserer Schulen ist.
Nee, jetzt noch nicht jedenfalls.
Also ich glaube, wir bräuchten trotzdem erstmal sowas wie einen präzisen Vorschlag, einen Curriculumsvorschlag oder so, den man auf den Tisch legen kann. Ich war selbst mal damit befasst, das für die Kognitionswissenschaft in Deutschland zu machen. Da braucht man schon Leute, die sich das überlegen und dann auch was vertreten. Und ich würde mir gerade von den Kollegen aus der empirischen Meditationsforschung da noch die Beantwortung vieler Fragen erhoffen. Ich nenne Ihnen mal eine. Es gibt auch Leute in Asien, die sagen, nee, mit Kindern vor der Pubertät, Meditationsunterricht ist einfach falsch, die sind noch nicht so weit. Eine einfache Frage, die mich zum Beispiel umtreibt, ist, was ist denn das richtige Alter um das zu machen. Es gibt schon Schulen, es gibt die Helene Lange Schule in Wiesbaden. Ich kriege viele Briefe von Lehrern, die sagen, ich möchte es unbedingt machen, ich weiß aber nicht, wie ich das in meiner Schule implementieren soll. Also es müsste irgendwie mit einer großen Credibility auch eine Organisation geben, die sagt, wir legen jetzt mal einen Vorschlag auf den Tisch. Weil die Vorhersage ist, in dem Moment, wo ein Vorschlag auf den Tisch liegt, dann geht das Hauen und Stechen los. Dann meldet sich nicht nur die Scientology, sondern dann meldet sich auch die Kirche. Dann wollen alle Trittbrett fahren auf dieser Initiative. Und deswegen wäre es gut, das mal gut geplant als einen präzisen Vorschlag formuliert zu haben, mit Hilfe der empirischen Meditationsforscher.
Wenn man das sofort, wenn man das strategisch weiterdenkt, sowas zu planen, funktioniert ja natürlich nur leider in dieser Welt, wenn man es in irgendeiner Form institutionell fasst. Und ich fürchte, man wird nicht umhinkommen, dafür ein, wie auch immer man das nennt, Institut, Forschungsbereich, keine Ahnung, zu gründen, um genau dieses Curriculum gemeinsam, wirklich interdisziplinär gemeinsam zu erarbeiten. Herr Kotes.
Ja, ich frage mich, ob es für ein solches Curriculum nicht etwas zu früh ist, also zumindest aus der Perspektive der Wirtschaft, wo es so offenkundig ist, dass ein neues Bewusstsein notwendig wäre und dran ist. Aber ich sehe eben, es ist die Frage der Meditation in Unternehmen, die ja vielfach diskutiert wird und viel weiter ist, als wir das hier vielleicht manchmal denken. Sie ist aber zumindest in weiten Teilen nicht systemkompatibel. Und das ist das Kernproblem. Und deswegen macht es keinen Sinn, ein Curriculum für ein System zu entwickeln, das das gar nicht will. Das, was du auch von der Schule berichtet hast, oder gar nicht ertragen kann, mal ob es will oder nicht. Das passt nicht dazu, in einem System zu sagen, Mensch, Leute, entspannt euch, geht mal mit mehr Gelassenheit an die Dinge heran, geht nicht so getrieben heran. Das ist nicht unbedingt das, was das Paradigma im Moment in der Wirtschaft ausmacht. Und deswegen denke ich, ist es klüger, und wir haben das oft diskutiert in verschiedenen Zirkeln, zu sehen, dass sich von den verschiedenen Bereichen individuell ein Feld konstruiert, aus dem heraus sich so etwas dann auf einmal von unten nach oben wächst und sich daraus entwickelt. Also da setze ich drauf und hoffe sehr darauf, weil ich glaube, wenn wir das zu offensiv, zu institutionalisiert angehen, wird es nur Gegenreaktionen erzeugen und damit eigentlich die gute Absicht verderben.
Das ist so ein bisschen, ist das ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, die Strategie Meditation im Schafspelz. Also, dass man... Dass man sagt, okay, ihr wollt leistungsfähiger sein, ihr wollt besser sein, wir bieten euch was an, was euch hilft, steigt mal darauf ein und dann werdet ihr schon sehen, ihr müsst automatischerweise das System ändern.
Es ist doch wie in der Medizin, Recht hat, wer heilt und hilft. So müsste das auch laufen. So funktioniert es ja auch. Ja, wir machen ja viele Kurse für Manager und wenn die merken, dass es ihnen hilft, dass es gut für sie ist, ja, dann ist es doch okay. Warum soll ich da ein großes System, ein Konzept draus machen?
Ich schlage Folgendes vor. Für den nächsten Kongress solche Pädagogen einzuladen und vielleicht auch Kinderpsychologen und Herrn Spitzer, die in dieser Arbeit bereits sehr viel Erfahrung haben. Ich kenne viele meiner Schüler, die Meditationsschüler, die Lehrer sind, die sowas in ihren Schulen schon längst implementiert haben. Und da kann man ja aus den Erfahrungen lernen. Das muss man nur mal zusammenbringen und vielleicht dann auch durch ein Screening der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, hindurchgehen lassen, um mal zu sehen, was geht da und was geht nicht. Wird auch ganz empirisch und pragmatisch von der Basis, von unten her die Dinge angehen.
Nachfrage, dass man darüber... dass man darüber relativ wenig hört. Uns trotzdem ja, wie Sie sagen, so eine Menge Einzelinitiativen gibt, von denen Mann und Mann, rede ich natürlich auch von mir, aber ich weiß, es gibt viele andere Leute, die es auch nicht wissen, da so relativ wenig von hört. Hängt das nicht damit zusammen, dass die Lehrer, also platt gesagt, einfach ein bisschen Schiss haben, damit an die Öffentlichkeit zu treten, weil sie eben noch nicht unbedingt das empirische Fundament haben, weil sie eins auf den Deckel kriegen, weil gesagt wird, was du da machst, das passt aber leider nicht in eine katholische Privatschule rein und solche Sachen.
Das ist bisher der Fall gewesen, das ändert sich nach meiner Wahrnehmung seit 2, 3 oder vielleicht auch 4 Jahren und es ist natürlich auch eine Aufforderung an die Medien, sich das entsprechend eine Herzensangelegenheit oder Schreibeangelegenheit sein zu lassen.
Ich habe die ganze Zeit hier während des Kongresses darüber nachgedacht, darüber vielleicht im nächsten Jahr mal eine Sendung zu machen, also immerhin. Und Sie auch, Herr Schnabel, ne?
Mir ist der Ansatz von Herrn Kotes sehr sympathisch, also nicht mit so einer großen Offensive daherzukommen, weil das natürlich automatisch enorme Abwehrkräfte mobilisiert. Ich will nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich stand vorher mit Herrn Faulstich zusammen, manche kennen ihn vielleicht, der Redakteur beim Hessischen Rundfunk hat verschiedene Bücher über Heilung, Bewusstsein und wie das Zusammenspiel von Körper und Geist ist geschrieben. Und wir standen dann zusammen und dann sagte einer von uns, wie ist das eigentlich bei Ihnen so in der Redaktion? Sind Sie da so der Spinner, der so meditiert und sich mit solchen Sachen beschäftigt? Dann sage ich, nö, eigentlich. Die wissen das jetzt seit 20 Jahren und die haben gemerkt, nach 20 Jahren, der ist immer noch einigermaßen normal geblieben. Und dann sagte er, ist bei mir ganz genauso. Ja? Also sozusagen, wenn man das im Alltag mitbekommt, jemand meditiert offenbar, der hängt das nicht an die große Glocke, der will nicht missionieren, aber der scheint irgendwie einigermaßen ausgeglichen zu sein, dann hat das so eine Langzeitwirkung. Und dann kommen irgendwann mal die Kollegen so ganz verschämt und sagen, hey du, also wie ist das denn mit diesen Kursen? Ich habe da immer so ein Ohrenklingeln, wie kommt man denn mal zur Ruhe? Weil die leiden ja auch. Ja? Und also in meiner Erfahrung ist dieses ganz unaufgeregte einfach machen und sozusagen präsent sein viel wirkungsvoller als jetzt mit so einer Initiative daherzukommen und diese Abwehrkräfte zu initiieren.
Ich glaube, dass da auch die Forschung auch was helfen kann. Zum Beispiel Lindia Lantieri hat in Amerika schon einige Forschungsprogramme für Kinder in Schulen entwickelt, auch ein Buch. Und das ist jetzt erforscht worden, die Papers werden bald rauskommen, die sind halt noch nicht publiziert, aber das ist in ein paar Monaten der Fall. Und es gibt mindestens 10 Initiativen, die sich darauf angeschlossen haben, weil die gesehen haben, das klappt, und da kommt was raus. In New York, das heißt in Amerika habe ich das Gefühl, ist das eigentlich auch schon mehr verzahnt. Und wir haben natürlich auch vor, wenn das klappt, mit den Erwachsenen dann auch zu Kindern zu gehen. Es ist viel schwieriger, Ethik zu bekommen dafür in Deutschland. Also man muss immer als Forscherin extrem viel Glaubwürdigkeit erstmal schon vorweisen, bevor man dann Studien bei Kindern machen will. Und daher braucht man immer ein bisschen länger, bis man da ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch ein Button-up-Ansatz ist, der dann auch Vertrauen fördert und dann eben auch auf Basis von einzelnen Schulen, die dann auf einen zukommen und die Programme haben wollen. Und ich habe unglaublich viele Anfragen von Lehrern aus Deutschland, die ringen, die sagen, können Sie mir ein Programm schicken? Wir würden das gerne einführen, wir haben aber kein Programm. Also sowas wie eigentlich MBSA brauchen für Schulen und Fragen. Und ich muss immer sagen, ich bin noch nicht so weit, aber gehen Sie mal dort und dorthin. Aber es ist noch nicht so weit.
Ja, und die sagen manchmal auch, wir sind noch nicht so weit. Also das wird Zeit, glaube ich, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Die letzten 10 Minuten gehören Herrn Kotes und ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, kurz, weil es sonst vielleicht keiner sagt, aber viele denken, den Veranstaltern zu danken für diese Veranstaltung, die in der Form, glaube ich, erstmals und bislang einmalig in Deutschland war. Herzlichen Dank.